Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich einem Film widme, den ich ganz, 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 ganz toll finde. Und am besten bespricht man über einen Film, den man ganz, 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 ganz toll findet, mit ganz, 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 ganz tollen Leuten. Und ich habe mir gleich zwei von ihnen gesichert, nämlich die legendäre Backhaus-Cast-Besetzung, zumindest ein gewisser prozentualer Teil davon, nämlich den guten Frank.
Juhu!
Ui! Und den guten Klaus.
Ja, sanfte Grüße.
genau. Damit hat er schön gespoilert, nämlich wir sprechen über den Film Demolition Man aus dem Jahr 1993, der den, wie ich gerade lese, bei mir komplett unbekannten deutschen Zusatztitel hat, ein eiskalter Bulle.
Ja, ach, echt?
Was für ein Scheiß. Ja, tatsächlich, Deutschland, Demolition Man, ein eiskalter Bulle. Wer sich das ausgedacht hat, ist es unglaublich.
Die haben nachgedacht. Da kommen wir später
gar nicht drauf.
Ja, also wahrscheinlich, es steht zumindest auf Wikipedia. Der Film ist im Dezember 93 in den deutschen Kinos damals gestartet. Ja, und ist, Hauptrolle ist, es spielt Sylvester Stallone, der den legendären, und ich sage, der Name ist einfach großartig, Detective John Spartan spielt. Das ist so ein typischer Sylvester Stallone-Name. Nicht nur John, sondern halt auch so Spartan. Spartan, das ist großartig. Dann haben wir den ersten großen Erfolg von Sandra Bullock, die Lieutenant Lenina Huxley spielt, noch bevor sie in den Bus ging. Wir sehen als Gegenspieler, Simon Phoenix wird gespielt von Wesley Snipes, der damals schon durch so Filme wie Weiße Jungs bringen's nicht und hier diesen King New York Film und so, also durch einige Sachen schon ein bisschen bekannt gewesen ist. Und ansonsten ist er noch garniert mit einer ganzen Reihe von B-Schauspielern wie Benjamin Pratt, Rob Schneider, Jess Ventura, also einige, die man zumindest kennt, Dennis Leary, ne, die legendäre Stimme von hier König der Löwen. Ich glaube nicht Scar, sondern wie ist der Vater von dem kleinen Löwen? Naja, auf jeden Fall, den hat er gespielt. Die Regie führte der gute Mark Brambilla, was mich total gewundert hat, als ich versucht habe, über dem was rauszufinden, dass der Mann so gut wie keine großen nennenswerten Filme gedreht hat. Der hat nämlich nach Demolition Man nur noch Ärger im Gepäck gedreht und 2006 District. Ansonsten überhaupt nichts. Eigentlich total ungewöhnlich, dass der so einen, wie ich finde, großartigen Film dann gemacht hat, wenn danach nichts mehr kam. Ja, kurz zur Handlung. Möchte einer von euch ein paar Worte über die Handlung verlieren? Ich liebe es, Gäste zu haben, die sich total...
Nein, pass auf, halt, das müssen wir erklären. Wir haben jetzt gelernt in diversen Podcast-Aufnahmen, wo wir zusammen sind, wir sollen strukturiert reden.
Das musste schief
was definitiv dazu führt, wenn uns jemand was fragt, wir nicht genau wissen, wer anfängt.
Ach so.
Frank, erzähl doch mal, was hast du an Handlung mitgenommen aus diesem Film?
Genau. Was ich an Handlung behalten habe.
Ja. Erinnerst du?
Um Himmels Willen. Ja, es beginnt irgendwie in den 90ern. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, genau wann. Und der Protagonist soll Geiseln befreien von irgendwie von der Busgeiselnahme oder so. Ja, und dabei zerstört er dann das gesamte Haus, wo die irgendwie untergebracht war, mitsamt den Geiseln und nimmt den Kollegen,
den Simon,
den Simon Phoenix fest und beide landen dann im Kryogefängnis, also werden tief schockgefrostet sozusagen. So, wie geht's dann weiter? Dann findet der Simon Phoenix heraus, wie man bei diesen Zwischenverhören, die da wohl passieren, oder sind das Verhöre, oder da geht es um Bewährung, glaube ich, ne?
Mhm. Hearing, also Anhörungsverfahren.
Genau. Wie der sich da aus seiner
aus der Fesselung halt befreit hat. Ne?
Genau, wie er sich da aus der Fixierung befreien kann und bricht halt aus dem Gefängnis aus, was bei der örtlichen Polizei ein ziemliches Chaos auslöst, weil die solche Vorgänge gar nicht mehr gewohnt waren und erstmal herausfinden mussten, was jetzt dieser Code, den die gezeigt kriegen, Murder, Death, Kill, was war das?
Genau, Murder, Death, Kill, ja, 187.
Murder, Death, Kill, ja. Was das jetzt genau bedeutet.
Das ist der amerikanische Polizeifunkcode zum Mord.
und dann gucken die ganz entsetzt die vielen Toten sich an. Ich glaube, der Gefängnisdirektor verstirbt auch vor deren Augen.
Ja, ja.
Während der Computer mitteilt, irgendwie welche Organe alle defekt sind und welcher Blutdruck nicht mehr da ist und dann jetzt der Tod eingetreten. Genau. Ja, und
schweres Augentrauma.
Ja, ach ja, stimmt. genau, das, da können wir gleich nochmal erzählen. Das
kommen wir später dann.
Ja, auf jeden Fall hat der Phoenix wohl irgendwie so einen Geheimauftrag. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wen soll der denn? Irgendwen soll der.
Der soll diesen Rebellenanführer, der von Dennis Leary gespielt wird, töten. Den, warte mal, das ist der gute Edgar Friendly. Wenn du schon Friendly als Name hast. Ne?
Ja, schon klasse, ne? Genau. Und weil die dem guten Mann nicht Herr werden, überlegen sie, was können wir denn da jetzt machen? Und da fällt ihnen dann der Demolition Man quasi ein, der als einziger Polizist wohl in der Lage sein könnte, den zur Strecke zu bringen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob sie das am Ende auch tut.
Doch, natürlich schafft er das natürlich. Ja.
Wahnsinn. Ja, dann nehmen die Dinge ihren Lauf, gell?
Ja, dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
Tatsächlich,
Dann werden irgendwann zwischendurch Wettburger gegessen und im Untergrund. Jo.
Ja, und so. Es gibt dann einen epischen Showdown in der Cryokammer. Ja, sehr schön, danke. Ja, das Interessante ist, dass es fängt schon eigentlich relativ interessant an, weil der Film ist 93 gedreht worden und spielt in einer fernen Zukunft, die im Jahr 96 stattfindet. Zu Beginn des Films.
Wow, ja.
Ne? Das habe ich damals schon, als ich es gesehen habe, den Film das erste Mal. Es muss so 96 so in dem Dreh gewesen sein oder etwas davor vielleicht. Habe ich das damals schon sehr mutig gefunden, einen Film zu spielen, der 3 Jahre am Zeitpunkt der Produktion in der Zukunft spielt und so eine Art
mit Kryogefängnis.
Ja, genau. Ja. Und so eine postapokalyptische Welt hat, weil wir sehen ja dann, dieser Simon Phoenix ist ein Verrückter, der halt irgendwie so gangmäßig halt die Stadt so terrorisiert und unter Kontrolle hat und er hat dann eine Busladung voll Touristen gekidnappt und in einem Haus quasi versteckt oder vermeintlich versteckt und dann schicken sie, wie der gute John Spartan ja auch sagt, die schicken einen Irren, um einen anderen Irren aufzuhalten und lässt sich vom Hubschrauber, er wird ja nicht gelandet, ne? Er springt ab.
Mit Bungee-Seil
und kann sich, entkoppelt sich quasi einen Meter über dem Boden und so und schießt dann schon so die ersten Gegner um. Da ist eigentlich schon so der Ton des Films gesetzt, aber der Anfang ist eigentlich deutlich düsterer als der ganze andere Rest des Films.
Ja.
Weil wir erleben ja, dass
weil die Zukunft ja auch sehr friedlich eigentlich
geworden
ist. Ne?
Das stimmt, das ist auch basiert ja auch ein bisschen auf die Ergebnisse, weil es gibt dann halt diesen zu Beginn gleich diesen Kampf mit Simon Phoenix, der wird uns halt als Verrückter halt präsentiert und vermeintlich sind diese Geiseln auch alle weg und es gibt dann einen Kampf im Feuer zwischen den beiden, wie Feuer und Eis, bei dem halt John Spartan gewinnt und Simon Phoenix wird verhaftet und dann stellt sich aber raus, die Leichen, man findet im Keller des Gebäudes, das auch episch in die Luft gesprengt wurde, ne, weil überall dieses Benzin ausgeschüttet wird. Das ist eine richtig krasse Explosion, finde ich, findet man die Leichen der Touristen und das bedeutet, nicht nur Simon Phoenix geht in die Kammer, sondern auch der gute John Spartan, beide werden eingefroren, weil das ist so die Strafe für dieses Vergehen. Wo ich mich so ein paar Sachen gefragt habe, also zu einem
nichts auf Bewährung mal
erst. Einmal das und ich fand aber Simon Phoenix auch tatsächlich da auch sehr witzig, wenn er sagt, hey, das ist mein Gebiet. Der Postbote hat das verstanden. Die und die haben das verstanden, aber dieser blöde Busfahrer nicht. Ne? Dann wird ja so argumentiert, der gute Spartan hatte irgendwie so ein Gebäudecheck gemacht, so Wärmekamera und so, und da gab's nichts und dann sind diese Leichen halt, haben dann schon im Keller gelegen. Was wir dann später erfahren, das ist jetzt so ein bisschen Foreshadowing, die waren schon tot, aber das wusste man nicht, anscheinend konnte man das nicht rausfinden, dass die Leute nicht verbrannt sind, sondern vorher durch irgendwas anderes gestorben sind. Das alleine wäre ja schon so ein bisschen, ne, Polizeiarbeit. Aber bei dieser ganzen Kryo-Sache, wenn man sich das mal ansieht, ist das unheimlich brutal, oder?
Ja, oh ja. Der inhaliert ja dieses Gel quasi. Also Erstickungstod mal erst, ne?
Voll krass eigentlich. So, die packen dich da in dieses Ding rein, dann füllen sie es mit einer Flüssigkeit, dann bist du ja eigentlich einmal trinken und dann, du siehst, wie das Ding schon komplett voll ist und er nach Luft ringt, obwohl er ja schon von Flüssigkeit umgeben ist. Und dann haben sie erst diese Eiskanüle rausgeholt, die sie reingesteckt haben. Was dann diesen,
1,50 Meter lang.
Ja, was so ein 1,50 Meter langes, ein Metallzöpfchen.
So und, ist, die, ne? Und die sehr, sehr langsam runterfällt.
Ja, genau. Ja, und so ich habe mir nur gesagt, Alter, wie brutal ist das denn, ne? Ja. Bis das auch dauert, bis dann dieses Vereisen anfängt und so. Und er dann, und er hat auch den besten Gesichtsausdruck der Welt drauf, in dem Moment, wie er vereist wird, ne? So dieses Mund auf, Augen auf und so. Also, es sieht total, total witzig aus eigentlich. Aber eigentlich ist das eine total harte Bestrafung.
Dabei fällt mir ein, wenn die die ja zwischenzeitlich immer zu diesen Hearings rausholen, dann erleben die das ja mehrfach, die Häftlinge.
Ja, und ich habe mich auch bei diesen Hearings, was wir später erfahren, immer gefragt, wie sollen sie sich denn in der Zeit resozialisiert haben?
Ja.
Also ist denn nicht sowas, so eine Anhörung, so, ja, ihr bisheriges Verhalten, ne? Und ihr, was sie so sagen auf die Fragen, ne?
Das, Moment, da laufen ja Resozialisierungsmaßnahmen unterbewusst ab während der ganzen Zeit, wo die eingefroren sind. Das ist ja dann die Krux an der ganzen Geschichte.
Ja. Ne? Ja, richtig. Ja, genau. Ja, die werden quasi. Heißt,
wahrscheinlich wird nur getestet, inwieweit diese Mechanismen schon greifen.
Ja, aber es ist trotzdem eigentlich so ein bisschen witzig. Auf jeden Fall springt der Film dann nach dem Einfrieren von Spartan in die Zukunft des Jahres 2032, was tatsächlich eins von den zwei beliebten Daten des 21. Also es gibt drei Daten vom 21. Jahrhundert, die verhältnismäßig oft in Science-Fiction-Filmen genannt werden. Oder Schauplätze sind. Das eine ist 2063 ist eins, hier Star Trek First Contact und so, dann 2032 und 2018. Das sind die drei Jahre, die am meisten in so Science-Fiction-Serien verwendet wurden, gerade auch in den 90ern.
Was war 2018?
Warum ja, das war einfach noch nicht weit genug weg, deshalb haben wir schon hinter uns. Aber es geht ja darum, dass man eine Zukunft zeigt, die ja deutlich weit weg ist, also wo sich die Welt halt schon krass verändert haben kann, obwohl ich dafür halt auch 30 Jahre, da haben sie sich schon krass geändert in den 30 Jahren halt, ne?
Ja.
Aber es ist halt alles irgendwie so bunt und poppig, ne? Wir leben hier, wir lernen ja gleich zu Beginn dann Lenora Huxley kennen, die dann halt hier im Auto rumfährt, Musik, die hören ja als Musik so Commercials, so Werbespot-Commercials und solche Geschichten.
Ja,
und,
großartig.
Ja, und sie ist halt ein totaler Fan von 90er Jahren. Ne? Ja. Also das siehst du in ihrem Büro, das siehst du in ihrer Wohnung, das überall alte Filmplakate, hier Lethal Weapon hängt an den Wänden und Figuren stehen da, Spielzeug. Also sie ist ein totaler Fanboy der 90er Jahre, wie ich auch mittlerweile, oder 80er, ja 90er, 80er so in dem Dreh halt. Ne? Und dann gibt es ja dieses Ereignis, dass der gute Simon Phoenix bei der bei diesem Hearing halt ihm gelingt halt die Fesseln also quasi zu öffnen. Er hat den Code dafür und er überwältigt halt die Wachen und den guten Smithers, den Gefängnisdirektor, von dem er sich dann auch ein Auge holt, damit er aus diesem Gefängnis rauskommt. Also man merkt, der ist schon vorbereitet, der Junge, ne? Der hat irgendwas drauf. Seine Resozialisierung kann nicht so friedlich gewesen sein. Mhm. Ja, und ich muss sagen, diese ganzen, als er diese Wachen auseinander nimmt und diese eine Wache, die sagt, wie bist du an den Code gekommen? Ist ein bisschen egal, kurz bevor man dir den Kopf wegtritt, oder? Ja. Beta ist das ja auch sehr witzig, wenn sie sich diese Resozialisierungsprogramme, die unterbewusst stattfinden, vergleichen. Von Simon Phoenix, der ja irgendwie, der bestimmte Sachen wie, ich hab's mir, Waffenkunde, Sprengstoffkunde, Computercodes, Hacking, Terrorismus, das kann man anscheinend lernen, ne? Und etliche andere Nahkampfgeschichten noch trainiert wurde, während der gute John Spartan stricken kann. Seitdem. Ja,
genau. Aber wie ein Großer.
Wie ein Großer und auch das Bedürfnis hat zu stricken.
Ja.
Was total witzig ist, dass sie es nicht nur erwähnen. Er sagt ja diesen goldenen Satz, der Typ ist ein besserer Kämpfer als früher und ich kann besser stricken als meine Oma.
Hier, ich habe ihn einen Pulli gemacht.
Ja, man sieht es auch drin, wenn er in seinem Quartier, die eine Szene, wo er in seinem Quartier sitzt und er dann einfach anfängt, sich diese Überwachungsbilder anzusehen, strickt er.
Ne? Ja, und erstmal die Wolle auf.
Ja, genau. Auf und so Arm. Ganz so nebenbei.
So, genau, Ich habe nie was anderes gemacht.
Um die Hände zu beruhigen halt. Ne? Ja, genau. Und wenn er dann rauskommt am nächsten Morgen und der guten Huxley halt, sagt er ihr, hier ist übrigens, ich habe heute Nacht einen Pulli für dich gemeint und gibt dir so einen absurd lächerlich großen roten Pulli halt. Ne? Das ist total toll. Naja, auf jeden Fall gelingt es halt dem guten Phoenix halt zu entkommen und dann passiert das, was du halt schon gesagt hast, dass in dem Polizeirevier alle diese Meldung bekommen, wenn jemand gewaltsam stirbt, gibt es diesen Alarm, Murder, Death, Kill und halt auch mehrfach und sie können sogar live über den Bildschirm den Tod von dem Gefängnisdirektor sehen. Und das sind halt natürlich total entsetzt, ne, weil das gibt's, das lernen wir ja schnell, das gibt's in der Gesellschaft nicht. Der letzte gewaltsam gestorben ist schon Jahre her und sie sind alle sehr, sehr friedlich und sanfte Grüße und unsere Polizisten sind auch nicht darauf ausgestattet, mit Gewalttätern klar zu kommen.
Ja, die schwerste Straftat, die sie verfolgen, sind Graffitis offensichtlich.
Ja, ja, richtig. Film.
Das ist also schon, das ist schon Schwerverbrechen, ne?
Ja, tatsächlich aber, ist diese Graffiti-Szene aber auch eine, die so ein bisschen die Idiotie der ganzen Sache zeigt, weil du siehst da irgendwie so ein Denkmal oder so ein Schriftzug in der Steinwand und dann kommt so ein Ding aus dem Boden raus, sprüht da so ein aufwendiges Graffiti ran, was aber sofort weggelasert wird von der Verteidigung anscheinend, die dieses Monument hat.
Die Wände sind geschützt.
Das ist doch total sinnlos, oder? Also wie aufwendig ist es denn, dieses Metallteil da aus dem Boden kommen zu lassen und dann hat... Also,
das ist halt, naja. Das ist halt Zukunft, da geht sowas. Da.
Ja, richtig. Aber es gibt ja Gott sei Dank bei der Polizei noch so einen alten Cop, ne, so einen ganz alten Polizisten, der halt noch den guten John Spartan damals in Action erlebt hat und auch noch so schön Werbung für ihn macht. Man nannte ihn den Demolition Man. Und dann gucken die sich ja auch so quasi Videos von Einsätzen von ihm an. Auf dieser Polizeiwand.
Ja, so Polizeivideos, so Einsatzwideos.
Ja, wo er dann so ein Kind aus so einem brennenden Objekt trägt und die Journalistin ihn fragt, hey, was sagen Sie dazu, dass Sie ein Gebäude für 25 Millionen Dollar zerstört haben, obwohl Sie nur mein Kind zu retten, für das es gerade mal 25.000 Dollar Lösegeldforderung gab. Hau halt's Maul, sagt das Kind. Der sagt, richtige Antwort. Ist großartig. Aber er wirkt halt, er ist halt eigentlich so ein typisches Stallone-Rolle ist das. Gerade wie er in den 90er Jahren ist halt, ne?
Ja, und John ist natürlich schon an sich ein Verweis, ne, auf die Rambo-Filme.
Ja, das war der Name, den die am meisten hatten. Also John war einer. Ja. Und ich sag nur hier, Arnold Schwarzenegger hieß irgendwann mal auch John Matrix. Also das waren schon Namen, oder? Naja, und weil man sagt, hier unsere ganze Polizei, wir kommen nicht mit dem Typen, wir werden nicht mit dem fertig, sie geben relativ schnell auf.
Ne? Einer sagt ja, wir sind Polizeibeamte, für was? Für Gewalt wurden wir nicht ausgebildet.
Genau, für Gewalt wurden wir nicht ausgebildet, ja. Ja, und das letzte Quäntchen ist das Aufeinanderstoßen von Simon Phoenix und den Polizisten. Wenn Simon Phoenix sich versucht, an dieser Telefonzellenartigen da reinzuhacken. Und dann kommen die Polizisten, die auch alle keine Waffen, also sie haben so Elektrostöcke, aber keine Schusswaffen mehr und haben nur aber so einen Computermonitor dabei, so ein Tablet im Prinzip, womit sie Anweisungen durchgesagt bekommen, ne? Und dann sagen sie, Verrückter antwortet mit verächtlicher Bemerkung. Jetzt wiederholen Sie noch einmal, treten Sie zurück und fügen Sie das Wort oder sonst hinzu. Und das ist so geil. Er sagt, treten Sie zurück oder sonst. Genau. Simon Phoenix sich nur umdreht, dann auf die zugeht und die halt total auseinander nimmt. Da muss man sagen, Kleiner, ich habe mir den Audiokommentar noch mal angehört. Es gibt auf der Blu-ray einen Audiokommentar von dem Film. Okay. Und tatsächlich ist Wesley Snipes in seinen Tritten so schnell gewesen, dass die Kamera ihn nicht genau aufgenommen hat und man somit Szenen rausgenommen hat, also Sekunden, so Frames. Was ihn manchmal so ein bisschen ungelenkt aussehen lässt. Aber es ist tatsächlich so, die mussten das machen, um ihn langsamer zu machen, weil sonst hätte man den Kick nicht gesehen. Also er hat tatsächlich, haben die wirklich, er sagte, es gibt einen Grund dafür, dass das so manch an einen oder der anderen Stelle seine Kampfart ein bisschen stachsig aussieht. Er war einfach zu schnell
halt für die Kamera. Der hat ja aber auch eine Kampfausbildung gehabt.
Ja, ja.
Ich weiß, irgendeinen schwarzen Gürtel in einer dieser vielen, ich weiß nicht welche.
Ja, in Martial Arts Geschichten, das hat er halt, ne? Der nimmt halt diese Polizisten halt auseinander und dann ist man halt, dann auch sie sagen bestens wirklich dieses wiederholen sie es und fügen sie hinzu oder sonst. Ich finde auch Simon Phoenix sieht total super aus mit diesen blondierten Haaren, ja, ne? Und dieser, ja. Er sieht aus wie so ein 90er Jahre Raver im Prinzip, ne?
Perfekt.
Diese blaue Latzhose und dann noch dieses orangene Oberteil, was so aussieht, wie als wenn er wirklich irgendwie auf dem Bau arbeiten würde. Aber eigentlich will er zu Love Parade nach Berlin. Lass den mal noch zu Love Parade. So sieht er aus und du siehst es ja auch. Da liegen ja irgendwie 7 oder 8 Polizisten dann halt rum, die er alle platt gemacht hat halt, ne? Naja, und dann ist halt der Commissioner, lässt sich halt überzeugen, dass man jetzt es nur noch eine Chance gibt. Nämlich seinen Gegenspieler halt aufzutauen. Und das ist dann halt der gute John Spartan, den man dann halt auftaucht. Der auch gleich zu Beginn dann, bei seinem Auftauchen wird man, bekommt er ja auch gleich so ein bisschen so unnötiges Drama rein, ne? Ich hatte eine Frau, ja, die ist 2010 gestorben. Ihr Licht ist 2010 erloschen. Was übrigens eine schöne Formulierung ist. Ihr Licht ist 2010 erloschen. Oh, ne? Und er sagt dann noch seine Tochter, und sagt, ja, die lebt noch. Aber darauf wird auch gar nicht mehr groß eingegangen. Es wird ihm noch einmal angeboten, seine Tochter zu finden später, aber eigentlich wird darüber sehr hinweggegangen halt, ne? Dass er für ihn ist ja seine Frau noch real im Prinzip, ne? Und dass er eine Tochter hat, aber. Hä?
Ja, da hatte ich immer Sorge, dass sie tatsächlich schnulzentechnisch das noch so hinbiegen, dass die Lenina Huxley irgendwie dann noch seine Tochter ist.
Oh,
das haben sie ja zum Glück nicht gemacht. Ja, aber das wäre naheliegend gewesen
eigentlich. Ja, es ging
die. Also das ist die entschärfte Version gewesen.
Ja, mit der Tochter ist nicht nötig gewesen. Mit der Frau hatte schon so ein bisschen was, weil er ja später schon noch sagt, dass ihn diese ganze, dass man wach war in dieser, dass man da im Eisblock da quasi drin hängt und schon das um sich herum wahrnimmt und auch mitgekriegt hat, wie seine Frau gegen den Eisblock geschlagen hat, der einst ihr Mann war und so. Ja. Ne, und das ist schon, um eine zusätzliche tragische Komponente in diese ganze Sache reinzukriegen und um das vor allen Dingen noch härter zu machen, dieses Einfrieren. Denn warum ist denn seine Strafe so genau so gleich wie die von Simon Phoenix? Mhm. Also ihm kann man ja maximal vorwerfen, weiß ich nicht, sowas wie, also er hat, dass er es nicht wirklich überprüft hat oder fahrlässige Tötung irgendwie.
Genau, fahrlässige Tötung wird ihm vorgeworfen im Film, ja, und unnötige Gewalt.
Ja, aber der Typ Simon Phoenix, das ist ja um Längen krasser, was der gemacht hat. Hm? Naja.
Ja, sonst wird der Film ja nie funktionieren.
Ja, das stimmt schon. Ah, übrigens, kleiner Funfact noch am Rande. Der Film hatte auch eine lange Produktionsgeschichte. Die Rollen waren ursprünglich für Steven Seagal und Jean-Claude Van Damme vorgesehen. Jean-Claude Van Damme sollte Simon Phoenix spielen und Steven Seagal sollte John Spartan spielen. Und das Ganze kam nicht zustande, weil sich beide nicht so richtig darauf einigen konnten. Beide wollten John Spartan eigentlich spielen, tatsächlich. Und,
keiner wollte der Böse sein,
tatsächlich. Oder? Und dann ist das irgendwann, war es denen zu bunt und dann hat man das rausgelassen. Aber tatsächlich hat Stallone zumindest auch nach dem Audiokommentar tatsächlich einigen sehr positiven Einfluss auf den Film gehabt. Er hat nämlich durchaus so eine Moralisierung der Figur mit eingefügt, die ich ganz gut finde, dass er später zum Beispiel sagt, hey, Gewalt kann nicht gut sein, schon gar nicht, wenn sie gegen Leute ist, die sich nur was zu essen besorgen sollen, in diesen Zeiten, wir wissen wahrscheinlich bald, wie das wirklich ist. Und also eine gewisse Moral, die diese Figur hat, und dann er grenzt es natürlich ein mit, naja, gut, Gewalt, naja, manchmal schon, aber nicht immer halt, ne? Und auch dieser Zukunftsaspekt, der war in dem Originaldrehbuch deutlich weniger. Also es war eigentlich deutlich weniger lustig gestaltet, wie es in dem Film ist. Weil, und das hat er schon eingesehen, ich glaube, da ist Stallone einfach auch zu guter selber ein Filmemacher, um nicht zu erkennen, dass das eine total gute Ausgangslage ist, so einen Typen der 90er in so ein Setting zu setzen, was ihm eigentlich dann doch sehr fremd ist, auch so von der ganzen Lebensart und so. Und wo wir alle drauf gucken und sagen, Alter, was ist mit euch passiert in der Zeit, ne? Dieses ganze sanfte Grüße und kein Fleisch und Abtreibung ist illegal, schwanger werden allerdings auch. Ne?
Und Schimpfworte.
Und Schimpfworte, was wir ja sehen, wenn John dann in diesem geilen Anzug, in dieser geilen, total engen Polizeiuniform zum Dienst erscheint und als erstes von der Toilette kommt und sagt, oh, er ist völlig, er ist auf Toilette gewesen, er ist jetzt wieder völlig aufgewacht. Ja. Und sagt er, und dann diese legendäre Szene, wo er die gute Huxley anspricht und sagt, ich will ja nicht sagen, aber euer Toilettenpapier ist alle. In diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind, wo sind diese Muscheln heute? Wo sind diese Muscheln heute? Und man macht sich so ein, macht so einen Meta-Witz, der ja in die Popkultur eingegangen ist, mit er kennt sich nicht mit den Muscheln aus.
Genau.
Die also, drei Muscheln. Die drei Muscheln, die wir auch sehen in dem Film, was ich tatsächlich total vergessen hatte, als ich ihn mir jetzt nochmal angesehen habe, dass wir die drei Muscheln wirklich sehen.
Und was aber tatsächlich nicht aufgeklärt wird und was ich auch nicht bis jetzt nicht geschafft habe, in irgendeinem Internetbeitrag oder irgendwas rauszufinden, wie die drei Muscheln funktionieren.
Genau, es geht sogar so weit.
Du weißt es halt auch nicht.
Du weißt es halt auch nicht. Es ist tatsächlich so, dass es Interviews gibt, auch Jahre später von Stallone, wo er danach gefragt wurde, was das mit diesen drei Muscheln auf sich hat. Ach, und er hat immer nur gesagt, komm, ach bitte. Ne? Also als wäre das so eine Selbstverständlichkeit, dass man das wissen müsste. Ja. Also, aber egal, was er gesagt hätte, es hätte ja nur das Meme zerstört im Prinzip.
Ja, ja, das ist, ne? Aber das ist gut gemacht, weil das sind Sachen, die heften bleiben.
Weißt ja. Du?
Das ist dieses, ja.
Also ich habe super Ding. In den letzten Tagen habe ich das, glaube ich, 1000 Mal diesen Screenshot geschickt bekommen mit den Muscheln.
Ja. Ne? Aus Gründen.
Aus Gründen, genau. Und es ist aber auch so super, diese Maschine. Also wenn die Schimpfworte sagen und er sagt, ja, verdammt, und so, dann gibt es sofort ein Credit wegen verbaler Entgleisung. Und dann gibt es halt überall diese Kästen, die einen darauf hinweisen, dass man irgendwas gesagt hat, was ich zitiere, gegen das moralische Statut irgendwie verstoßen hat. Ne? Gegen das, ja. Und er bekommt jedes Mal einen Strafzettel in Papier ausgedruckt.
Das verbale
Moralitätsstatut.
Ja. Das ist ein schwieriges Wort.
Ja.
Deswegen wollten wir es eigentlich, aber ich habe es wenigstens versucht.
Sehr schön.
Moralitätsstatut.
Genau. Das ist es. Das ist übrigens, dass da Papier rauskommt, ist ja zum einen der Gag, weil er sich dann da in die Maschine stellt und sie die ganze Zeit beleidigt, bis er genug Papier, Strafzettel drauf hat und sagt, jetzt gehe ich nochmal auf Toilette.
Ja. So viel zum Thema Muscheln.
So viel zum Thema Muscheln. Witzig ist aber, so hat man das, geht natürlich, das ist natürlich in einer Linie dafür da, dass man diesen Gag machen konnte. Ne, mit dem, er braucht Papier. Aber andererseits ist es natürlich auch so, wie in den 90ern man sich so die Zukunft irgendwie auch ein bisschen vorgestellt hat. Dann doch nicht hundertprozentig digital, sondern immer dann noch, da kommt immer noch Papier in Strafzetteln raus.
Und ich finde es auch einen schönen Running Gag, weil das Ding macht ja nicht nur den Zettel raus, sondern macht immer noch ein Geräusch dabei. Ne?
Einmal
und
das.
Noch so, genau. Und immer, wenn er irgendwas spricht, hörst du im Hintergrund immer irgendwo so eine Maschine anspringen. Und du weißt genau, schon wieder eins.
Ja, aber was auch witzig ist, in dem Kasten neben dem Ding ist ein Kasten mit einer Muschel drauf.
Ja.
Also sie konnten es nur, sie sagen auch im Audiokommentar, tanzen sie da komplett drumrum und sie tun so, als wenn man muss, man weiß, wie die Muscheln funktionieren.
Ne? Also, ja, das musst du wissen auch.
Jetzt. Das musst du wissen und ich finde das sehr clever.
Gregor, wir haben ja Glück. Mhm. In 12 Jahren ist ja 2032 und so Gott will und wir leben, werden wir es alle drei noch mitkriegen und mit dann treffen wir uns hier nochmal, vielleicht nicht in der Pott-WG, aber in irgendeinem whatever für einem Cyberraum.
Ja.
Und dann wissen wir alle drei, wie die drei Muscheln funktionieren.
Einmal das.
Da gehe ich jetzt schwer von aus.
Noch besser wäre, wenn wir uns physisch dann treffen und jeder von uns drückt eine der Muscheln.
Ja. Jeder bringt eine Muschel mit.
Ja.
Hier, und wir wissen, falls du mal musst.
Und auch dann. Ich hab auch meine Lieblingsmuschel.
Schön, genau. Sehr schön. Ja, pass auf, und keiner.
Oh, du hast die goldenen Muscheln. Ey, sag mal.
Und dann werden so Legenden über euch erzählt, ne? Das war wahrlich sein größter.
Ja.
6 Courage, dafür hat er die goldene gekriegt.
Naja, aber auf jeden Fall. Der Chili-Wettbewerb von 2034. Ja. Ach nee, das war jetzt zu weit vorne. Ja, 2024, so rum.
Ja. Oh,
genau.
Ach, das ist ja bald.
Das ist alles so. Das ist alles so gut. Es war gut, dass sie es total offen gelassen haben. Weil dann zwischendurch haben wir auch so eine Sequenz, wo der gute Simon Phoenix dann in so einem alten Museum Waffen organisiert und das macht er dann auch, indem er dann einen durch eine Scheibe wirft und so. Also das ist schon irgendwie so ein cooler Verrückter halt. Ne? Er fragt
wie schwer bist du?
Wie schwer bist du? Weil er tritt gegen diese Scheibe und sie geht nicht kaputt und dann kommt einer und sagt, aber die sehen auch super aus mit diesen Roben halt. Ne?
Ja.
Und sagt dann die ganze Zeit so, ja, entschuldigen Sie, was sind Ihre Extreme? Meine Extreme. Wie viel wiegst du? Und schmeißt ihn durch die Scheibe und hat dann halt so altmodisch, also so Waffen, hier Pumpgun, Shotgun, Pistole und sagt so, ey, Moment, hier ist doch die Zukunft. Wo haben die ihre Phaserkanonen? Ja. Währenddessen kommen ja unsere Helden an mit diesen tollen Polizeiautos, die auf einer Designstudie basieren, die tatsächlich mal so und die unheimlich modern auch heute noch aussehen. Das muss man erstmal so schaffen für so einen 27 Jahre alten Film. Die sehen heute noch mit diesen, auch so, dass man die Räder nicht sieht, sondern so Kappen drüber sind und so und mit diesen Flügeltüren. Die sehen heute noch verdammt modern aus. Und auch der erste Versuch von John, der sich natürlich macho-mäßig an Steuer wirft und sagt, ich fahre. Und dann sagt, ist er komplett überfordert von diesem Armaturenbrett. Dann muss er erstmal, sagt er, sie fahren, ne? Steigt aus.
Und ja, genau. Erstmal, ich fahre und dann.
Sie fahren.
Er hat eine unheimliche Selbstironie auch da drin. Ja. Auch er ist sich schon sehr bewusst mit, ne, wie das
die
so.
Die Weiterentwicklung des Airbags in diesen Dingern.
Ja, ist großartig, dieses Schaumding
komplett
später.
Komplett ausgeschäumt.
Ja. Naja, auf jeden Fall, der gute Simon stößt dann noch auf eine moderne Waffe, die letzte Strahlenpistole, die noch hergestellt wurde, nämlich hier die Magnetic Accelerator. Und das Ding ist irgendwie die letzte dieser Waffen, die Handfeuerwaffen, die mal produziert wurden, bevor man das halt alles nicht mehr brauchte. Die braucht aber eine gewisse Zeit, um einmal zu laden. Es gibt dann zwar so einen Meta-Gag mit, wo sind die Batterien? Wo gibt's denn hier Batterien? Aber sie lädt sich halt dann quasi von selbst auf und da gibt es dann noch einen kleinen Kampf zwischen den beiden und John ist ihnen halt eigentlich ja unterlegen, dadurch, dass er ja auch allein schon keine Schusswaffe hat, sondern nur diesen
Elektrostab. Der hat ja nur seinen blöden Stock.
Genau. Ja, der auch ganz krass ausprobiert wird, weil John ihm einfach nur, ob der funktioniert, irgendein Typ mal einen Kopf hält. Ne, also ja, genau. Wenn ich gucken möchte, ob ein Elektroschocker funktioniert, also ne, würde ich nicht irgendeinen unschuldigen Typen einfach das Ding an den Kopf halten,
ja,
nee, oder?
War ja ein Arbeitskollege.
Genau.
Das muss man schon, fair ist ja schon, dass er einen von seinen Polizeikollegen, die er sowieso generell nicht wirklich ernst nimmt,
ja,
dann irgendwie dann.
Nee, es ist nicht, so es ist kein Polizeikollege, weg. er hält es an den Kopf von dem Typen, der da steht.
Ach so.
Er hat seine beiden, Benjamin Pratt und Sandra Bullock sind beide. Ich hatte allerdings auch im Kopf, dass er das mit Benjamin Pratt gemacht hat, aber das stimmt nicht. Ja. Er geht ein paar Schritte voraus und hält es einfach einem Typen, der ihm mit dem Rücken zuwendet und einfach nur offensichtlich aus dem Museum gekommen ist, einfach nur in den Kopf und der fällt um.
Ne? Ja, also, das kommt wahrscheinlich, weil er später ja das noch, gibt es mit der Huxley noch eine ähnliche
Szene. Das ist immer super. Aber schön ist, dass wir ja bei dem Kampf entkommt dann halt der gute Simon Phoenix und stößt draußen auf den, wie heißt der, Dr. Raymond, kann ich nicht aussprechen. Corto irgendwie?
Corto,
genau. Und seinem Helfershelfer, der auch schon mal super aussieht. Und naja, da merken wir halt, der Typ ist irgendwie erfahren, dass der halt der Typ ist, der sich das alles ausgedacht hat, dieses Gesellschaftsbild, Gewalt abgelehnt und aber die Gesellschaft umgebaut hat und diesen Kreovollzug gemacht hat, aber auch scheinbar ein bisschen Macht über den guten Simon Phoenix hat. Der dann halt auch abhaut und den beiden nichts tut und aber John kommt dann halt angelaufen und ja, der ist dann quasi so vermeintlich der Retter von ihm und wird auch eingeladen zum Dank in einen sogenannten, ich zitiere in Deutsch, Pizzahut.
Genau, in den Pizzahut. Genau.
Super, wie sie Pizzahut sagen und immer Pizza
synchronisiert haben.
Ja, ne? Pizzahut. Das macht es aber noch viel witziger. Und danach wird auch immer wieder, John versteht ja erst nicht, ja, ich meine, mein Gott, dann gehe ich da hin, schnabuliere eine Pizza, mein Gott. Und dann wird ihm erstmal erklärt, dass alle anderen Unternehmen pleite gegangen sind und in den großen Franchise kriegen. Muss unheimlich viel passiert sein in diesen 30 Jahren. Ne, wir erleben eine komplett neue Gesellschaftskultur, ne? Völliger Gewaltverzicht und die großen Franchise-Kriege und somit blieb nur noch Pizza Hut übrig. Was nur in Deutsch Pizza Hut war, im Original ist es Taco Bell. Taco Bell, ja,
das kennen wir,
kennt hier niemand sich, aber man sieht Taco Bell einmal in der Spiegelung in der Pfütze auf dem Boden. Da sieht man, dass die haben das digital verändert in Pizza Hut, aber in eine Spiegelung in der Pfütze haben sie übersehen.
Okay.
Ein legendärer Filmfehler.
Muss man aber schon genau hinschauen.
Ja, total. Aber wie gesagt, das hätte auch mit, also das Pizza hat, damit kann ich auch total leben.
Das ist auf jeden Fall. Ja, weil er freut sich ja auch tierisch, ne? Dass er eingeladen ist.
Und dieses,
in eine Pizzabude, okay.
Ja, aber auch dieses ganze Ding ist halt so super, wie das Hypen und so, dass er da eingeladen wurde, als wenn es das Four Seasons wäre oder irgendwie sowas, ne? Oder der beste Grill des Landes oder irgendwie sowas. Und ne, er weiß das halt nicht zu schätzen, weil das für ihn so 0815 ne Ding ist halt, ne? Und das sieht natürlich total edel aus. Und ich finde aber auch die Kostüme, die er dann trägt, super. Auch dieses Robending, so drei Roben übereinander. Ne? Die gute Huxley hat so eine Art Diamantenkleid an, was im Original so schwer war, dass das fast das Körpergewicht von dem guten Sandra Bullock hatte. Und sie, und sie musste beim Laufen es an der Seite festhalten, damit es nicht aufgeht. Ja, gut, da gibt es dann halt so ein bisschen Gespräche halt in diesem Pizza Hut, wo John auch, finde ich, sehr sympathisch wirkt, ne? Weil er immer so gesagt, ja, was halten Sie davon, wenn ich sage, dass sie ein brutaler Wilder sind? Danke, denke ich.
Ja, er gibt sich sehr viel Mühe da an der Stelle, das muss man sagen, ne?
Ja. Ja, der macht halt seinen Stiefel halt, ne?
Ja, sehr freundlich, so nach dem Motto, okay, das ist hier jetzt wohl der Oberboss, dann versuche es. Ich glaube, es wird auch mehrfach angeraten, er soll sich benehmen, wenn er dahin geht.
Ja, richtig. Ja. Er sieht dann draußen auch so ein paar Typen, so Mad Max-mäßig, die sehen so aus, wie gerade aus Mad Max entlaufen, mit dem Motorrad vorbeifahren und dann gehen, da ist ein Binnensinn angeschlagen und er rennt halt, er geht halt raus, weil er sagt noch zu Lynn, ich vergesse, ich will immer Lenora sagen, warte, sie heißt Lenina, genau. Huxley. Lenina sagt er noch beim Rausgehen, rufen sie Verstärkung und sie sagt, wieso? Und er sagt den, finde ich, legendären Satz, böse Menschen planen böse Dinge.
Dinge, oh, ja. Genau.
Ist großartig. Ja, und draußen ist die Mad Max-Bande nun dabei, den Pizza-Hut-Wagen zu plündern und John hält sie auf, er prügelt sich mit ein paar, kann dann den Rest auch so ausschalten über so ein, das Abschneiden von so einer Art Baldachim, ne, der auf die dann drauf fällt. Und da stellt er fest, die Leute sind eigentlich gar nicht so, die haben nur was zu essen geklaut.
Genau, und da kommt einer von meinen Lieblingssätzen, weil der Edgar Friendly sagt dann, was für ein beschissener Held.
Was für ein beschissener Held, genau. Ja. Davor ist aber noch ein geiler Satz, wenn er sich mit dem einen, die sehen wirklich sehr Mad Max-mäßig aus, wenn er sich mit dem einen prügelt und der vor ihm steht und so Karate-Moves vor ihm macht und er sagt dann, hey, das wirst du den Rest deines Lebens bedauern, die beiden Scheißsekunden, die du noch hast.
Ja.
Das ist so der 80er-Jahres-Stallone, oder?
Ja. Ne? Ja, genau, das ist so richtig so, der Achter ist er wieder.
Ja, aber danach ändert sich das, wo er dann so als Lenina ihn so hypt und feiert und so, oh, ich habe ja so viel, sie himmelt ihn ja total an, ne? Also sie ist ja der Grund dafür, dass sie überhaupt auf ihn gekommen sind und das, weil sie halt über die 90er so viel geforscht hat und halt auch über ihn und oder sich damit beschäftigt hat. Und sie himmelt ihn ja komplett an halt, ne? Und macht das da auch und so, oh, ich, als ich sie jetzt hier in Action gesehen habe und oh, das war ja so beeindruckend. Und da kommt dieser Moment, den ich wirklich so typisch, so untypisch Stallone fand bis zu dem Zeitpunkt, dass er sie wirklich zurechtweist und sagt, hey, Gewalt kann nicht richtig sein, ne? Und schon gar nicht, wenn man gegen Leute macht, die sich nur was zu essen holen wollen.
Ja, Kinder? weil er da schon begreift, was eigentlich Sache ist da, ne? In dieser ganzen Geschichte, ne?
Ja, es kann sein, dass
Irgendwas stimmt nicht. Warum gibt's da Leute, die irgendwie so ein komisches, aus seiner Sicht ja so, sag ich mal, so einen blöden Pizzataxi ausrauben müssen, ne?
Ja, und das sieht total komisch aus, wenn die in diesem, da ist ja so ein, die haben ja so ein Glas rausgeklaut, wo einfach nur so, sieht so aus wie so Lollipops, die da drin sind. Ja,
das ist so Granulat oder irgendwas,
ja, ja.
So Futtergranulat, wo du denkst, ja, okay, da brauchst du jetzt irgendwie irgendein besonderes Gerät, um das, wie heißt das, wie ist das bei hier, Zurück in die Zukunft? Zwei, wo diese die Pizza
ach, ja.
Oder irgendwas.
Ja, genau.
In die Richtung, ja, genau.
Ach, naja, nee, auf jeden Fall, ich finde diesen Moment toll, wo er dann so ein bisschen, das ist so, da ist Stallone in den 90ern angekommen, tatsächlich mit dieser Szene. Der, finde ich, wirklich in dem ganzen Film einen sehr guten Eindruck macht, muss ich sagen. Gerade weil er auch durchaus ein Gespür für Comic und Timing hat halt, ne?
Das finde ich auch, das muss ich wirklich sagen. Das ist eine Rolle, wo ich ihn sehr, sehr gern sehe, muss ich ehrlich sagen. Ja,
ich finde es wirklich auch einen seiner besten. Ja. Also tatsächlich ist, also ich liebe halt die Rocky-Filme, ne, und so. Rambo, ja, nicht so. So ein bisschen den einen ja, den anderen eher nicht so, aber Rocky liebe ich halt und ich habe bei 93 war einfach ein gutes Jahr für diese älteren Actionhelden, weil wir haben ihn mit Demolition Man und den guten Arnie, der den fantastischen Last Action Hero gemacht hat, 93. Ja.
Ne? Also, wo ich Stallone auch noch ganz gut finde, ist dann, dass es aber später Judge Dredd.
Es war später.
Ja, Aber da finde ich ihn, die Rolle finde ich, weil die ist auch nicht so ganz ernst, obwohl er so auch.
Ja,
so
aber das ist da das Problem. Da ist er eigentlich nicht Judge Dredd halt, ne? Also das, ja, also.
Ja, das ist jetzt für die reine Lehre vielleicht nichts, aber für denjenigen, der Judge Dredd jetzt nicht irgendwo verortet in dem Comic-Universum, ist der Film schon recht
nett. Ja, das ist schon, das stimmt schon. Ah, der Lawgeber. Doppelwummer. Ja. Ja, super. Zwischendurch haben wir noch eine Szene, wo Simon Phoenix dann in dem Hauptquartier auftaucht und seine Hackerfähigkeiten da zum Besten gibt. Und das, wir erfahren dann halt, dass er für diesen Doktor einen Auftrag hat. Dieser Doktor will halt diesen Edgar Friendly beseitigen und er glaubt, nur er ist in der Lage, das zu tun. Ich habe mich zwar immer wieder gefragt bei beiden Einsätzen, warum es keine anderen Möglichkeiten gäbe als das, aber ist es, sonst würde es den Film ja nicht geben halt, ne? Der gute Edgar, der gute Simon Phoenix, der auch vorher tatsächlich mal diesen Witz gemacht hat mit, er ist wie Simon, der Phoenix aus der Asche. Ist schön, dass er den nicht liegen gelassen hat, diesen Witz. Er ist wieder da wie ein Phoenix aus der Asche. Und er will halt seine Gang, ne? Seine Food Gang quasi.
Ja.
Ne, und aus dem Cryo-Gefängnis.
Seine Homies
aus dem Cryo-Gefängnis raus haben. Genau. Ja, und dann kommt eigentlich schon die andere legendäre Szene, nämlich die Wohnung von der guten Lenina, die halt total eine popkulturelle Geschichte ist, von den 90ern bis rückwirkend in die 60er geführt. Da ist halt irgendwie alles dabei. Und ja, wir haben diesen legendären Moment, wo sie ihm Sex anbietet.
Ja, ja, großartig.
Und auch da ist Stallone, die Fragen sind super. Mit ihnen? Hier?
Jetzt?
Ja, jetzt. Und er, na okay. Sie hat auch einen Moment, dann bin ich gleich wieder da. Und er setzt sich schon so erwartungsvoll in die, er setzt genau. sich hin. Und dann in
noch dem mal Moment. Kurz unter den Achseln gerochen.
Ja, genau. Genau. Und dann kommt die Loveboat. Ist das Loveboat? Und dann wird das Loveboat Sam gespielt. Ne? Mhm. In Finding, in You Come On Board. Also er sagt auch noch so schön, das ist doch Loveboat.
Ja,
ne? Also, das ist total.
Ich verzichte jetzt darauf, das zu singen, weil nein, das ich könnte
ist,
es zufällig.
Also, das ist total super, Loveboat da zu hören. Und dann kommt sie und setzt ihm erstmal so ein Teil auf den Kopf. Und setzt sie sich auch dieses Teil auf den Kopf und setzt sich ihm so gegenüber. Und er sagt, was ist das? Ja, jetzt haben wir Sex. Und dann gibt es halt virtuellen Sex. Und diese Szene, als ich sie gestern nochmal gesehen habe, sie kam mir in Erinnerung, war sie immer kürzer. Da ist ja ziemlich lang, ne? Wie die beiden da reagieren, immer wieder mit diesen grünen Flashback-Bildern. Ja. Allerdings nur von ihr, witzigerweise. Mhm. Ne? Also wir sehen nicht Stallone in diesem Lichtding, sondern wir sehen immer nur sie, ne? Mit Sicherheit auch nicht ihre Brüste. Ich habe es per Standbild, habe ich mich daran getastet. Aber
oh,
nein, also
hey, wir sind beim Dinge von Interesse. Jetzt ist es wieder soweit.
Ich bin explizit, ja, also alles gut. Nein, aber das Gesicht siehst du dann halt immer so in so verschiedenen Posen. Dann gibt es auch Shots auf Brüste. Ne? Ich glaube nicht, dass das die von Sandra Bullock sind.
Nee, das glaube ich auch
glaub ich
das
nicht.
Das sind die von Sylvester Stallone.
Das auch. Das kann sein. Ihn siehst du aber nicht in dieser kompromittierenden Sache. Aber dafür ist sein Gesicht immer Gold. Ne, wenn er dann,
Er weiß da überhaupt nichts mit anzufangen. Ne?
Ja, aber es ist aber auch geil. Also jetzt mal ehrlich, der Moment, wo sie ihm das aufsetzt, ist schon super.
Ja.
Ne? Und erst dann irgendwie abnimmt, abbricht und sie sagt, warum brichst du das ab? Und er sagt, das ist doch kein, können wir nicht auf altmodischer Art hier eine Nummer schieben? Ah, du meinst genau. Körperflüssigkeiten austauschen, das ist verboten und so. Und ja. Ist ja eklig und das war der, ist ja eklig und das war der, wenn man so genau drüber nachdenkt, naja, egal. Aber sie haben einen Schlauch in der Mitte ihres Körpers. Was? Ich frage mich manchmal, was so der Erste, der bestimmte Sachen ausprobiert hat, so wie er darauf kam. Nippelklemme. Nein, also, was ich meine? Wann hat der Erste gesagt, oh, das ist eine geile, ich habe da eine geile Idee.
Ja. Oder dabei würgen, ne? Wie läuft das?
Ja.
Ach, Martin, das ist mir ein bisschen langweilig.
Wir hatten doch ein Codewort.
Ja. MX und drück mir doch mal die Luft ab. Oh, ja, oh, jetzt ist es besser. Oh, viel besser. Naja, egal. Das führt jetzt, das ist am Film.
Anderer Film.
Ja, anderer Film.
Ja, genau. Sie verweist ihn ja dann quasi entrüstet der Wohnung und auch mit so einer herrlichen Geste. Ja. mit dem sie einfach nur mit dem Finger auf die Ausgangstür zeigt und er will sich noch umdrehen und sie macht den Finger einfach nur nochmal.
Eine Handlung, die wir sonst nur von Cäsar aus Asterix-Filmen kennen.
Genau. Total großartig. Und auch von Sandra Bullock, die muss man übrigens auch loben, die macht das großartig. Ja. Auch sie war nicht die Originalbesetzung für den Film, das war Laurie Petty ursprünglich. Oder wie ihr jetzt sagen werdet, wer?
Ja.
Ja, genau.
Keine Ahnung.
Ja, genau. Hä? Ja, richtig. Na, auf jeden Fall.
Wer ist Laurie Petty?
Die ist, ja, die hat Tank Girl zum Beispiel gespielt, ein paar Jahre später, wenn man, wer es noch weiß. Aber sonst ist die auch nicht, also ich weiß. Tank Girl
wäre die Sängerin von No Doubt gewesen.
Nee, das von No Doubt war eine andere.
Egal.
Ja, Laurie Petty hatte, aber warte mal, vielleicht, wo könntest du sie noch kennen? Laurie Petty hatte mit Filme, Tank Girl, Free Willy war sie dabei. Der Film, nicht
als das Willy Ereignis. Oder?
Ja, und später, war sie viel in Serien dabei.
Ja, in Voyager?
In Voyager, ja, hat sie in einer Folge, in der Folge Schwere hat sie mitgespielt. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was in dieser Folge genau passiert. Also,
keine Ahnung.
Kann ich jetzt nicht verorten. In
Emergency Room. Mhm.
Okay. Länger sogar, ne? Oder? Täuscht das?
Ich nehme das mal als Hausaufgabe mit.
Ja, ja. Auf jeden Fall, die Hausaufgabe nimmt ja auch der gute John mit. Der hat ja sich im Auto dann so ein Minidisc, würde man sagen, geben lassen. Ne, und hat sich da die Überwachungsbänder angesehen. Und da stößt er auf diese Szene mit Simon Phoenix und dem guten Doktor. Und da ist auch die Szene, wo er anfängt zu stricken. Und auch sein Rundgang in seine Wohnung führt ihn in sein Badezimmer. Und da sehen wir auch an dem Armaturenbrett die drei Muscheln.
Wie sollte es anders sein?
Ja, am nächsten Tag gibt er ihr halt den Pullover, entschuldigt sich so ein bisschen für die Nacht und oder beziehungsweise.
Genau, das ist auch süß.
Ist aber eigentlich ist es fast süß. Ne? Ja. Also, ich meine, das ist so ein bisschen, also diese Szene ist. Was ist das? Wir haben jetzt Sex. Ja. Ah. Ne? Naja, auf jeden Fall fahren sie dann in das Headquarter und er benimmt vom Doktor und er verspricht sich gut zu benehmen. Und da begegnet ihm der Doktor aber nur auf den Bildschirm, der macht nämlich Homeoffice, ne? Auf den Bildschirm, auf so 6 Bildschirmen in so einem Konferenzzentrum, die sich auch immer mitdrehen, wenn er sich bewegt. Und,
ja, das ist auch gut.
Ja, das ist super. Und da wird er von ihm so ein bisschen rund gemacht, die sind doch nur ein Affe, ein Primat und so. Und ein Blick ein verräterischer Blick seines Assistenten bringt dann den guten John auf die Idee, dass der eigentlich in Wirklichkeit nur im Nachbarraum sitzt und hält ihm eine Waffe an den Kopf, was man dann auch auf den Bildschirmen sieht. Das ist irgendwie ein ganz schöne Szene. Ja, auf jeden Fall bekommt Lenora dann den Huxley dann die Anweisung.
Lenina,
genau.
Lenina, die hübsche Lenina.
Genau, aber der Name ist halt so schwer auszusprechen, finde ich. Lenina irgendwie. Lenina, ich bin wieder im Fieber. Oh Gott, das sollte ich vielleicht in diesen Zeiten nicht sagen. Nein, aus Gründen. Ja, auf jeden Fall soll sie ihn dann ins Cryo-Gefängnis zurückbringen. Das macht sie aber nicht. Und Benjamin Pratts Rolle, die ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, und der gute John gehen aber in den Untergrund. Weil man will jetzt unbedingt Simon Phoenix zur Strecke bringen, weil sonst würde John ja wieder im Knast landen oder wird es vielleicht eh. Und er sagt, der wird natürlich da sein, wo nicht eure Kameras sind und wo ihr nicht alles kontrollieren könnt. Und das ist nur der Untergrund, weil es euch auch scheißegal ist. Also ein bisschen Sozialkritik. Und die gehen dann halt in den Untergrund. Was mich total irritiert hat an dieser Szene, wo sie vom Auto aussteigen und zu diesem Gullideckel gehen und in den Untergedeckel, ist der gute Bill Combs dabei, der diesen Zachary, diesen älteren Polizisten vom Anfang spielt, der sich an so einen Spartan erinnern kann. Das ist nämlich der vierte im Auto. Die steigen zu viert aus dem Auto aus und gehen alle auf dieses Gulli, aber dann auf einmal Umschnitt sind es nur noch John, Lenina und der Alfredo Garcia. Ist einfach weg.
Der muss das Auto wegfahren.
Der musste noch parken, ja. Ja, die steigen halt in den Untergrund, da stoßen sie halt auf so eine Art, die Leute leben halt Mad Max-mäßig im Untergrund, aber da gibt's halt noch Burger und Bier, ne, und eigentlich fühlt sich John da sichtlich wohl, ne?
Oh ja, das ist deutlich
wohler
ist
wie.
Richtig, ja. Ne? Ja, ja. Währenddessen sind wir auch mit Simon Phoenix, wer mit seinem aufgetauten Hateful Eight da eine Besprechung macht. Das ist alles schon so sehr, sehr, also die kriegen ja dann so eine Szene mit, ja, ihr werdet, wir werden jetzt hier diese Welt erobern und ihr seid meine alten Bandenmitglieder und so und hey, habt ihr Bock mit mir? Die können uns nicht aufhalten, wir sind hier total gewalttätig und die Leute sind hier einfach nur Schafe und wir sind alles Wölfe. So ungefähr ist es. Und dann machen die ja so, so anstoßen, aber im Prinzip sieht man danach nicht mehr viel von denen. Naja. Ich finde auch Edgar Friendly, auf den wir mittlerweile gestoßen sind, der hält ja dann auch so ein flammendes Plädoyer dafür, wieso er keinen Bock hat, in dieser Gesellschaft da oben zu leben, ne? Wo er sagt, ich will Cholesterin, ich will Bier, ich will in einer Kneipe sitzen und Grillsteaks essen, bis mir schlecht wird und bis in den Morgen saufen und geile und Mucke Playboy hören. Lesen. Und John sagt zu ihm nur, jetzt komm mal wieder runter. Ja. Das ist total super, weil irgendwie ist mir dieser ganze Edgar-Friendly-Part ist so ein bisschen komisch, also irgendwie wirkt der nicht auf mich wie wirklich dieser Anführer, der so gefährlich ist, dieser Untergrundbewegung halt, ne? Soll er sein, aber da kriegt er auch ein bisschen wenig Screentime für halt, ne? Also man hätte da ein bisschen mehr draus machen können, das ist kein John-Connor-Typ halt, ne? Er sagt es ja auch selber, wollte nie ein Anführer sein, ja, so ein bisschen wirkst du auch halt so. Ne? Also ich weiß auch nicht, warum die so viel Angst da vor ihm haben, also weil er ja den Leuten einen Gegenentwurf halt im Prinzip zeigt zu der Gesellschaft, die da oben der Doktor aufgebaut hat, ne? Ja, auf jeden Fall gibt es dann einen Angriff, ne, weil Ida Daus in dem Moment hat Simon Phoenix und seine, ich nenne sie Hateful Eight, haben die gefunden und auch da gibt es eine tolle Szene von Simon Phoenix, der da steht und sagt, ich muss irgendwann mal etwas Gutes gemacht haben, als er die dann da unten alle stehen sieht, weil die alle auf einem Haufen sind und dann, ich wüsste aber nicht, was das gewesen sein sollte.
Genau. Zwei vom Preis für einen.
Zwei vom Preis für einen, genau, und dann gibt's halt eine Schießerei, die auch so super ist, weil die fangen alle an zu schießen wie wild, du siehst wirklich, dass da überall so die Einschüsse einschlagen und du siehst nur John Spartan, wie er so einen kleinen Tisch hochhält.
Ja, das, genau, so ein Kaffeetisch.
Ja, das ist auch so ein Minitisch, wo wie Weiland auf Babylon 5, die auch manchmal zu zweit an, so in den ersten Staffeln an unfassbar kleinen, lächerlichen Tischen gesessen haben, wo du wirklich so gefühlt so 30 Zentimeter Durchmesser, ne? Und so einen hält er hoch, um die Schuss haben zu werden.
Ein bisschen größer wie eine Schallplatte.
Ja, so ein bisschen größer als eine Schallplatte, genau, ja. Ja, und dann gibt's dann halt ne, Kampfszene, Flucht, Simon Phoenix im Auto, ne, und da gibt's den Kampf dann im Auto mit, und da gesteht ihm Simon Phoenix, dem John auch, dass er eigentlich völlig zu Unrecht eingefroren wurde, warum auch immer, nämlich, dass die Typen alle schon tot waren, also die Touristen, ne, also deshalb gab es auch kein Wärmesignal, ich finde, worauf hätte man vielleicht kommen können. Ja. Im Original. aber tatsächlich wäscht er ihn da noch quasi rein, bevor er dann aus dem Auto geworfen wird und was dann zu der Szene führt, wo Simon wo John versucht, das Auto anzuhalten und dann knallt er halt in so einen Pool rein und da geht halt der Airbag los, was eine eigentlich vielleicht gar nicht so eine dumme Art ist, das Auto komplett mit Schaumstoff von innen
auszuschäumen.
Ja, und das ist einfach nur so das ganze Führerhaus nennt sich so, oder? Beim Auto, Führerhaus,
was? Das die Fahrgastkabine.
Die Fahrgastzelle. Die Fahrgastzelle. Auf jeden Fall ist komplett mit diesem weißen Zeug voll. Und
Cannelloni.
Als er da auch, genau, als er rauskommt, dann sagt er, was ist denn das gewesen?
halt an, du blöde Mickey-Maus-Karre.
Ja, aber sie hört ja auch, sie sagt ja immer noch was, sie reagiert ja auch auf ihn, aber irgendwie nicht so richtig halt, ne?
Naja, das ist los. Aber genau so habe ich mir die Autos vorgestellt in Quality Land, also wenn der diese Autos beschreibt, wo die damit durch die Gegend fahren. Die
genau so.
Fahrende Autos.
Genau so.
Richtig, ja.
Ach ja.
Ja, genau.
Ach, herrlich. Naja, auf jeden Fall ist der gute Simon Phoenix jetzt wieder oben auf und er tötet erstmal den guten Doktor. Ne? Also er übernimmt quasi, was so ein Verrückter halt macht. Er lässt sich halt nicht steuern, er übernimmt dann halt die Macht. Ne? Der Assistent vom guten Doktor, der ja auch ein bisschen so larger than life, metamäßig ist, ein bisschen albern ist, ehrlich gesagt, der bietet ihm dann gleich die Untergebung an oder dass er für ihn arbeitet. Ankunft von John und der guten Huxley an diesem Headquarter halt und die werden dann erstmal angegriffen, können das aber abwehren und vor allen Dingen die gute Huxley hat ein paar heftige Tritte drauf, ne? Also sie schafft ja den einen Typen wirklich selber, Ne? Ja. Und da, das wird bewundernd von John kommentiert mit, ja, wie hast du das? Woher hast du denn gelernt, so zu kämpfen? Und dann sagt er, von Jackie Chan Film. Ah, natürlich. Ja, der Plan jetzt, den Simon hat, ist, dass er im Kryo-Gefängnis seine 80 anderen, die Hateful 80, nee, die Crazy 88, das sind jetzt die Crazy 88, wenn wir bei Tarantino bleiben, die will er auftauen lassen, was auch super aussieht, weil du siehst immer nur diese Eisblöcke, in denen dann nackt irgendwelche genau. Typen mit irgendwelchen Posen drin sind.
Wen haben wir hier? Charles Manson. Oh, Massenmörder, mag ich.
Ja, ich hab mich auch gefragt, welche meine Pose wäre, in der man so karbonitmäßig wie bei Star Wars für immer verewigt sein möchte. So sterben in typischer Lawn Green Pose. Weißt du? Ja, er taucht die auf, der gute John kommt an, es gibt einen Kampf, der tatsächlich besser war, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich hatte den wirklich in Erinnerung, dass der super kurz gewesen ist, aber eigentlich war er das gar nicht, sondern die haben, das Schöne war, nachdem man so ein paar Leute besiegt hat, haben die beiden sich auch wirklich gegeneinander noch gekämpft und es endet ja quasi mit dieser Vereisung dieser ganzen Kammer, ne, wo dann Simon Phoenix komplett zu Eis wird und John der Sache nur entgeht, indem er irgendwie an diesen Greifarm springt. Dann muss er aber in dem Moment auch loslassen, wo das Eis oben ankommt und schlägt dann im Runterspringen noch Simon den Kopf ab.
Ha? Ja, nicht den Kopf verlieren, ist glaube ich auch so.
Sagt er auch, genau, nicht ja, den genau, Kopf genau. verlieren. Ja, und er macht auch diese ganzen Anspielungen, die auch Simon am Anfang des Films gesagt hat. Ja, ist im Original halt besser, it's cool oder it's me. Ist es kalt hier oder bin ich? Ja, ist es hier so kühl oder bin ich da? Bin ich das? Und das macht er da ja auch halt. Ne? Und naja, es gelingt ihm dann halt wirklich in einem, ich finde, sehr, sehr guten Kampf. Da merkt man einfach, dass beide das halt gut drauf haben. Oft ist es ja bei so Actionfilmen, wo so einer war wie Stallone und so, die hatten häufig ja so Gegner, die offensichtlich, wo du gesehen hast, dann war es das Stunt-Double, war es hier wahrscheinlich an vielen Stellen auch, aber wo man irgendwie gemerkt hat, das sind nicht zwei, die wirklich so Action-Szenen sonst so drehen, sondern eher gegen einen, der das meistens nicht so macht halt, ne? Und da muss ich sagen, war das irgendwie ganz cool. Also dieser Kampf hat schon gepasst. Und Simon Phoenix ist da halt ein toller Gegner, weil er halt so ein irrer Typ ist halt, ne? Der aber auch noch witzig ist. Und in Deutsch hat er, glaube ich, Eddie Murphys Stimme, ne? Also ich hab Eddie Murphy.
Ja, klingt so ja. In die Richtung, ja. Mhm. Das wüsste ich jetzt nicht genau. Könnte man bestimmt rausfinden, wenn man die Synchronstimmen anschaut, aber ja.
Das hätte ich sollen.
Aber es ist ja nicht schlimm, aber es ist so dieses, so ein bisschen sehr viel Sarkasmus drin immer, wenn er redet. Also auch die deutsche Synchronstimme ist gut gemacht. Da ist immer so das Gefühl, er nimmt nichts ernst. Ne? Also selbst, wo er merkt, jetzt ist eigentlich hat er schon verloren, ist er irgendwie noch so drauf. Naja, ne? ist wie es ist, ne?
Ja. Nee, ist er aber nicht. Er ist tatsächlich nicht die deutsche Synchronstimme von. Nee, ist er nicht, genau. Er ist Wesley Snipes, dem Russian Man, aber darüber hinaus war er Bad Boys wahrscheinlich. Martin Lawrence, okay. Er ist die Stimme von Martin Lawrence in anderen. Und er hat, Alter, er ist die deutsche Stimme von Kevin Sorbo als Dylan Hunt in Andromeda. Alter. Mhm. Daher muss ich ihn kennen.
Da ist die Sci-Fi-Gang jetzt gefahren.
Ja, so. So Herkules früher gesehen. Naja, auf jeden Fall ist jetzt Simon halt besiegt und da es den Doktor auch nicht mehr gibt, jetzt kommen die Mad Max-Leute nach oben und jetzt stellt man sich natürlich vor die großen Frage, wie soll man denn jetzt klarkommen? Die einen sind ja so friedliebend und sauber und diese anderen, ne, hier die Friendly-Gang, die sind ja eher so schmutzig und derb und so. Und dann hat natürlich John auch, wie sich das so für einen Hauptdarsteller gehört, auch die geile Lösung. Ihr werdet einfach ein bisschen dreckiger und ihr werdet ein bisschen sauberer. Und irgendwo in der Mitte trefft ihr euch. Ganz ehrlich, ist wahrscheinlich mit das Cleverste, was man sagen kann, oder?
Ja. Ja, und beim... Und wieder auch hier dieser Adjutant, der schon überall rumschwängelt, bietet natürlich auch direkt dem John Spartan erstmal seine Gefolgschaft.
Nee, dem Friendly.
Dem Friendly, genau. Irgendeinem auf jeden Fall. Einer, der jetzt vielleicht das Sagen hat.
Und der macht das so geil, weil er sagt, als erstes musst du dich für eine Haarfarbe entscheiden.
Ja.
Das ist super, weil der hat ja eigentlich so eine braune Haarfarbe und dann so einen blonden Stich in der Mitte, ne?
Ja, so blonde Strähnchen hat er.
Als erstes entscheide dich für eine Haarfarbe. Ja. Super, oder? Ja. Ach, ist toll. Und naja, beim Weggehen kriegen wir noch einen kleinen Witz, nämlich einmal, dass der gute, also John jetzt noch beim Weggehen so, das ist wieder der 80er-Jahres-Salon, noch die gute Huxley küsst und die, der das sichtlich gefällt und dann ihn nochmal ranzieht für den zweiten Kuss und so halt. Also den ersten kam, der erste kam von ihm, der zweite dann von ihr, ne, so im Weggehen, so man hat schon quasi die Stars, die Namen so rauflaufen sehen, so Endcut-mäßig und dann gehen sie so weg und natürlich wird nochmal angesprochen, ey, ich muss jetzt unbedingt lernen, wie das mit den Muscheln ist.
Genau.
Das heißt,
der musste noch zum Schluss.
Das heißt, der war bis dahin nicht mehr auf Toilette, seit dem Anfang des Films, oder er hat immer wieder
doch immer Strafe mit den Credits von seinen genau.
wir wissen ja nicht, ob es vielleicht im Untergrund tatsächlich noch Toilettenpapier
gab. Ach, da war der die Stunde. Das, ja.
nach dem großartigen Rattenburger ist wahrscheinlich der Toilettengang unausweichlich gewesen.
Oh ja, der Rattenburger genau. und das Bier, ja.
Was ist das für Fleisch? Wir haben Sie eine Kuh gesehen hier? El Ratta. Es geht gar Elkarna, der Ratter. Rattenfleisch. Das ist der verdammt beste Burger, den ich seit Jahren hatte.
Aha. Ja, super. Ja, auch diese ganzen, ich fand auch schön bei Simon Phoenix Figur, es hat vom Namen her war es halt, diese ganzen Anspielungen auf diese Simon Says, ne? Also ja, Simon genau. Sagt drei Schritte.
Simon sagt,
ja, genau.
Alle sterben.
Ja, genau. Wo ich auch immer wieder an Police Academy denken muss, bei dem Simon Says.
Ja, okay.
Ja, nee, aber das ist tatsächlich, da ist auch der Film zu Ende und ich finde schade, ich habe mal geguckt, dass der leider, der war damals nicht so mega erfolgreich. Der ist im Laufe der Zeit dann zum Kultfilm geworden, aber ist so 93 war irgendwie nicht das gute Jahr für unsere alten Actionhelden. Da waren sie alle im Kino im Jurassic Park. Ne, und dann, da blieb dann keine Zeit offensichtlich, weil der war nicht so erfolgreich wie auch Last Action Hero, der ja sogar ziemlich gefloppt ist. Obwohl das mit so die besten Filme von den beiden sind, also mit die besten Filme halt. Ne?
Ja. Demolition Man ist tatsächlich ein Film, wo ich mal im Kino war für tatsächlich.
Echt?
Ja, ich bin ja sonst kein großer Kinogänger, aber das Ende 93 und das war im Kino, pass auf, Gregor, in Kassel.
Ach.
Und ich weiß, dass du ein ganz besonders herzliches Verhältnis zu dieser Stadt hast. Deswegen wollte ich das heute noch loswerden. Und es ist auch ein Film, den, also Frank und ich haben viele Filme, die wir zusammen gesehen haben und wo wir eine gemeinsame Geschichte mit haben. Das ist einer von denen, die wir tatsächlich on separate ways irgendwie und dann genau. Festgestellt haben, wir kennen ihn beide und wir mögen ihn beide tatsächlich. Das ist eigentlich auch ganz witzig, weil ich war damals in Kassel, 93 warst du in, warst du noch in Oberberg?
Ja,
genau.
In Wiel.
Ja, genau. Ja. Hm. Und ich muss sagen, den kann man, also ich kram ihn immer mal wieder raus und schaue ihn mir an, weil ich das wirklich sowas, das ist so einer, man muss jetzt, wenn man ihn mehrfach gesehen hat, musst du auch nicht immer hingucken, aber diese Highlight-Szenen, die kriegst du halt jedes Mal mit und ich muss jedes Mal wieder ein bisschen grinsen dabei und was ich auch sehr mag, ist die Musik, die ist nämlich von Sting gemacht.
Das stimmt, ja.
Demolition Man, ja. Da hat er irgend so einen alten Police-Song ausgegraben und nochmal neu gemacht. Das war, glaube ich, auch die erste Berührung, die ich damit hatte, dass ich tatsächlich, ich habe damals in einem Plattenladen gearbeitet in Kassel und da kam das auf, da kam jemand und sagt, ich bräuchte diesen Sting-Song von dem neuen Film. Und ich habe, welcher neue Film, welcher neue Sting-Song? Was willst du denn jetzt? Was jetzt? Genau, dann haben wir damals gesagt, dann schauen wir uns den auch mal an, wenn er schon im Kino läuft. Also, aber wie gesagt, super. Es ist schade, dass es den nicht für, ich sag immer so, für Umme irgendwo auf dem Streamingdienst gibt.
Ja, tatsächlich.
Das wäre eigentlich wert.
Ja, das, definitiv. Also ich war jetzt an der, ich hatte halt irgendwie Bock auf den Audiokommentar und deshalb hatte ich mir die Blu-ray jetzt nochmal gegönnt zu dem Film. Und das ist ja, das ist ja auch wert. Ich habe gesehen, Frank, du hast den, glaube ich, auf DVD, ne?
Ja, ich hatte den mal auf VHS-Videokassette. Also, ich gekauft. Weiß gar nicht, aber das, nee, keine Kaufkassette, noch nein, so irgendwie,
ja. Ach, so eine Sicherheitskopie.
So eine Sicherheitskopie,
die man früher oft angefertigt hat.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß.
Qualität ein bisschen lausig, aber falls ich hatte ihn immerhin.
Deutsche Museum abbrennt.
Genau, stand Sony drauf auf der Kassette. Genau, und Ja, irgendwann habe ich dann hier den gesehen auf so einem Grabbeltisch und habe gedacht, ja klar, nimmst du den direkt mit, ne? Mhm. Logisch. Als normale DVD, keine Blu-ray, so normal.
Ja, ist ja auch in Ordnung, also ja. Absolut. Aber ich habe bei dem Angebot, wo ich jetzt zugeschlagen habe, hat er genauso viel gekostet wie die DVD. Ne? Und ja, das perfekt. dann ja. Ne, schlag ich doch da bei der Blu-ray zu halt. Ne? Also ja, klar. Das ist, und ich finde, der Film ist technisch auch gut gealtert. Ne? Also wenn man vielleicht sagen, ja gut, vielleicht ist das in die Eis Szene mit dem Einfrieren, ist das vielleicht jetzt nicht mehr aktuell State of the Art und so, aber ganz ehrlich.
Aber die ganze Armaturen da, ja, Edelstahl und das ist super. Das ist geil, das ist richtig gut. Mhm. Ja, auch die Autos,
ja.
das passt.
Also auch, dass das auch, so Designstudio.
Auch das Fluchtfahrzeug, dieses dreirädrige, das er da verwendet, das ist doch. Das gibt's ja fast 1:1 heute.
Ja, das ist wirklich großartig. Da darf man ja halt auch nicht vergessen, das ist jetzt 27 Jahre her, ne?
Genau.
Das ist
schön, dass du das jetzt noch gesagt hast.
Ich dachte, die Hörerschaft kann 93.
Wo ich gerade erzählt habe, dass ich schon alt genug war, selber ins Kino zu gehen.
Ja, also
mit dem Fahrzeug dahin zu fahren.
Du bist halt, das war ein Fahrzeug. Du bist minderjährig, hast du dich reingeschlichen. Im Alter von 3 Jahren war das eine deiner ersten Gänge, die du gemacht hast.
Nach der Einschulung.
Ob wir auch gut gealtert sind, das wissen
wir dann doch. Also von den Farben her auf jeden Fall. Ich finde dieses Schwarz-Grau, das hat auch schon was
Science-Fiction-mäßiges. Ich muss sagen, ich finde die Uniform auch super. Und ich finde diesen unfassbar engen Schnitt, den die Uniform von dem guten John Spartan hat, total beeindruckend.
Wenn er das erste, ich finde den engen Schnitt von der Frau Huxley eigentlich.
Ja, das honoriere ich auch, glaub mir. Aber, wie gesagt, ich fand es trotzdem sehr, es sieht einfach, der hat halt auch wirklich da, zu der Zeit auch, da war der Oberkörper und so, man sieht ihn ja auch so, der ist natürlich echt gemeißelt gewesen, ne? Also, ja, man kann gar nicht verstehen, warum der endlich.
Das war nicht billig.
Nee, ich finde immer noch diese Story super in Hongkong mit dem Hotelzimmer, wo Stallone von der Polizei aufgesucht wurde und er die Steroide aus dem Fenster geworfen hat. Ne? Ja, das war irgendwie vor 10 Jahren irgendwie in einem Hotel, ich meine auch in Hongkong und so. Und da gab es dann eine Polizeikontrolle, weil es den Verdacht gab, dass er irgendwas eingeführt hatte. Und dann hat er noch schnell die Steroide aus dem Hotelzimmerfenster geworfen. Und ja, also
so was spült man doch im Klo runter, lieber Silvester, das weiß man doch.
Der hat zu oft den Guten gespielt,
ja,
als dass er, ne, dass er irgendwie damit klarkam, da irgendein Verbrechen zu nur aus dem Fenster. Ja, aber das ist wirklich alles toll. Und ich muss auch sagen, diese Mischung aus Humor und Gesellschaftskritik, die wir in dem Film haben, und tatsächlich auch so ein bisschen, also es ist eigentlich unfassbar, dass wir mal eine Rolle von Stallone mal so die moralische Instanz in dem Film eigentlich ist, ne?
Ja, das ist richtig.
Das ist,
und vor allem auch finde ich sehr viele schöne kleine Running Gags, wenn Lelina Huxley immer versucht, irgendwelche Sprichworte aus den 90ern rauszuhauen. Die aber nie, niemals in irgendeiner Weise stimmen, sondern immer irgendein Wortverdreher oder irgendwas, weiß der Geier.
Ja, was sie hier, sagt dann in der einen Szene.
Okay, jetzt blasen wir den Kerl ein.
Oder ja, so. Genau.
Und Stallone, also der John Spartan, dann immer das verbessert. Nein, wir blasen ihn weg. Ja, oder weg, irgendwas. Oder genau. Wir haben ihn ganz schön, was weiß ich, er hat seinen Meister gemacht und wir haben ihn am Arsch geleckt.
Ja, genau. Wir haben,
nein.
Er hat seinen Meister gemacht und wir haben ihn am Arsch geleckt. Genau.
Nein, er hat seinen Meister gefunden und wir haben ihn in den Arsch getreten.
Ja, aber und so, das ist auch so. Los, und, packen wir es an, blasen wir ihm ein. Weg.
Ja, genau. Weg, genau.
Weg.
Chef, Sie können sich diesen Job nehmen und sich ihn stecken. Und er dann so.
Genau.
Nehmen und stecken. Ganz knapp. Ganz knapp.
Ja, sie wird besser.
Ne? Sie wird besser zum Ende. Und
ich finde,
das macht's halt, Alter. Das ist so, wenn das ist zwischendurch so, wo du so ein bisschen denkst, ach ja, schön. Ein bisschen was Lustiges.
Ich habe mal gelesen, der Wunschkandidat für Simons Rolle war ursprünglich Jackie Chan von Stallone. Ach, der wünschte sich den guten Jackie Chan, der es aber ablehnte aus demselben Problem, was seine beiden Vorgänger in dem Film hatten. Er wollte nicht den Bösen spielen.
Keiner will den
Bösen spielen.
Dann sind wir, dann sind wir doch froh, dass wir Wesley Snipes.
Ja, und ich finde, er macht das. Ja. Ich habe also tatsächlich, das wird auch im Audiokommentar gesagt und auch in so einschlägigen Foren, er wird als die Schwachstelle des Films betrachtet. Das finde ich gar nicht. Ich finde, er ist
Wesley Snipes.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich finde, der ist so überdreht und so. Ja, das ist ja genau, er ist genau das Gegenteil von dem, was ist halt, John Spartan ist halt, ne?
Ja. Ich finde das eine super Rolle. Also das.
Ja, ja, wie gesagt.
Ja, aber das ist die Geschmäcker. Ich finde die super. Ja,
ich auch.
Sagen. Der passt. Ich wusste jetzt auch nicht, wer da alles schon vorher im Gespräch war. Ich finde so die Besetzung eigentlich super.
Ja, also stell dir das mal vor mit Steven Seagal gegen Jean-Claude Van Damme.
Ah, Jean-Claude Van Damme geht gar nicht.
Also Jean-Claude Van Damme.
Entschuldigung.
Also da muss ich sagen, ist Steven Seagal aber noch die tausendmal schlechtere Wahl als Schauspieler halt. Ne?
Da muss Jean-Claude Van Damme hätte nach Universal Soldier aufhören sollen.
Ja, gut. Also ja, das ist ein Moment. Nee,
Moment. Ja, das geht auf mich.
Ja, da war noch Time Cop.
Time Cop.
Und denk dran, er war der erste Predator, bevor die ihn fertig gedreht haben. Ja.
Ist alles Geschmackssache, aber da hätte er nicht reingepasst in die Runde.
Nee, definitiv. Nee, das passt schon so, dass das so gegensätzliche Typen sind. Und Simon Phoenix, da gewinnt auch bei mir so ein bisschen auch die deutsche Stimme halt. Ne? Und ich muss auch sagen, jetzt in dem Film war es einfach schön, wieder den Thomas Dannenberg als in Stallones Stimme halt irgendwie zu hören. Weil ich hatte in letzter Zeit, kann ihn ja aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr synchronisieren. Und jetzt wird Stallone ja von Jürgen Prochnow wieder synchronisiert in erster Linie, der ihn ja schon im ersten Rocky-Teil gesprochen hat. Ne? Aber ich kann mich da auch nicht mehr so richtig dran gewöhnen. Also nichts gegen Jürgen Prochnow, aber ich habe, weißt du, wenn du irgendwie so dein Leben lang den Schauspieler mit einer Stimme verbindest, ist das dann echt schwer, da eine andere.
Genau, das ist ein Dilemma, wenn ein bekannter englischer oder amerikanischer Schauspieler eine falsche Synchronstimme hat, kann ich manchmal den Film nicht schauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich erst 4-5 Mal durchatmen.
Ja, das ist so, also.
Ja. Das ist nicht Bruce Willis.
Ja, ist ja bei anderen Sachen, bei Bruce Willis, genau, oder hier Dings hier, Arnold Schwarzenegger ist ja auch Dannenberg, ne? Also, wie auch immer sie nicht auf die Idee kam, den auch für beide Rollen dann, also.
Ja, mit denen gibt's ja auch einen Film zusammen, da frage ich mich, wie sie das hier macht.
Ja, aber, soweit ich weiß, kommt's drauf an, er hat der Dannenberg.
Heißt der Exit oder irgendwas?
Ja, nee, da nicht, aber in, wie heißt es? Wie heißen die Filme?
Es gibt irgendwas mit so fünf so
Expendables. Typen. Genau. Er hat ihn er hat ihn in Expendables 1, 2 und 3 gesprochen und das hat überhaupt nicht gestört, dass beide von derselben, also es sind halt beide ihre, das ist eigentlich krass, es ist ihre Stimme, die man mit der Figur assoziiert, aber es sind trotzdem zwei völlig verschiedene, also gefühlt verschiedene. Und dann in diesem Exit-Film, ne, da haben sie ja Schwarzenegger umbesetzt, haben sie niemand anders sprechen lassen mit der Begründung, weil es beides da mehr Hauptrollen sind und bei Expendables ist ja die Waage mehr zu Stallone. Halt, und dann könnte man das nicht machen. Und das hat ja viel mehr, ne, ich meine, ey, ganz ehrlich, Thomas Dannenberg, der die Rolle seit Jahrzehnten beide Rollen spricht, ne, und auch in Filmen gezeigt hat, dass er im selben Film, in denselben Szenen beide sprechen kann, ne, dann zu sagen, nee, das kauft das Publikum nicht. Ja. Ist doch Blödsinn, oder?
Aber wo wir bei Schwarzenegger sind, der kommt ja in dem Film
Ja,
nicht direkt vor, aber indirekt. Also gibt es so Anspielungen, kann ich mich erinnern. Ja,
die Schwarzenegger-Bibliothek.
Genau. Er hat
gesagt, wir haben die Szenen aus der Schwarzenegger. Was ist denn hier? Er war Präsident damals. Ach, genau. Seine Beliebtheit hat diesen Präsident gemacht. Ganz ehrlich, wäre mir besser als so andere aktuelle Wahlen, oder? Ja. Und als Gouverneur hat er auch, glaube ich, keinen schlechten Job gemacht halt, ne?
Obwohl, ich habe ihn heute in einem Video gesehen, wo er seine Viecher füttert und erzählt, warum er zu Hause bleibt und nicht ins Restaurant geht, da habe ich noch gedacht, na gut, das ist dann auch rum.
Ja, okay.
Das ist wirklich übel. Wieso? Übles Video auf YouTube.
Okay.
Auf
das habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Ich fand damals sein Abschiedsvideo super, als er als Gouverneur ab, also als seine zweite Amtszeit, er war ja zwei Amtszeiten Gouverneur, und dann ist er irgendwie aus seinem Büro rausgegangen, hat die Zigarre im Mund halt gehabt und hat sich noch hier irgendwas unter den Arm genommen, ist rausgegangen und die Tür hat sich von alleine hinter ihm geschlossen.
Großes
Kino. Ja, das ist total großes Kino. Ja gut, der weiß halt auch, wie man was inszeniert halt. Ne? Ja. Ne, das ist, da muss man so ein Gespür für haben. Also sowas wie, das kann ja auch nicht schaden, wenn du jetzt auch Politiker bist. Kennt ihr die damals, wo es bei als Obama Präsident war, ne? Da gab es ja so ein Skandal mit dem Secret Service, dass die alle so dass die in so Sexpartys und so waren, ne? Dass die halt ein ganzes Lotterleben nebenbei führen, neben dem Secret Service sein halt, ne? Und dann gab es in Amerika einen großen Skandal darum, was die alles so an Drogen und Frauen und alles so an Geschichten. Und dann gab es Barack Obama war dann beim Presseball und hat, das war unmittelbar, als das bekannt wurde, und hat dann eine Rede gehalten, und er endete seine Rede mit so: ich kann jetzt leider nicht länger bleiben, ich muss jetzt meinen Sicherheitsdienst ins Bett bringen. Das fand ich, und so ein Gespür für Teil, sowas, das ist halt super, ne? Dann halt so, jetzt muss ich noch den Secret Service ins Bett bringen, damit da nichts mehr passiert. Ja, und das ist natürlich, und da war es, also in diesem Film, der ist gar nicht mal so schlecht, dieser Exit, ich weiß jetzt auch nicht, Exit, da gab es auch mehrere Teile von. Auf jeden Fall da ihn von jemand anders zu sprechen zu lassen, der dann auch diesen furchtbaren Akzent hat, diesen österreichischen Akzent, das war dann schon so ein bisschen too much, fand ich. Naja, aber genug davon, also man kann sagen, Demolition Man, wir lieben den Film, der ist super gealtert, ist unterhaltsam, hat tolle Action-Szenen, hat ganz, ganz viel Humor und Herz und ist einfach ein Feel-Good-Film, und es funktioniert halt auch immer sehr gut, so Zeitreisegeschichten mit Situationskomik zu verbinden.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch beiden zu bedanken, dass ihr mitgemacht habt.
Sehr, sehr gerne.
Und wir hören uns sicher bald in irgendeiner anderen Form nochmal wieder. Ja, dann.
Frieren Sie mich bitte wieder ein.
Bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen sanfte Grüße auszurichten. Macht's gut, tschüss und bis dann.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.